ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Jeder, den ich kenne, postet Urlaubsbilder auf Instagram.
Das Kollegium ist einstimmig gegen einen Protestbrief an die Abteilungsleitung.
Wir haben doch immer diese Partei gewählt im Dorf.
Alle in der Klasse haben diese Schuhe.
In meiner Bubble gehört Botox einfach dazu.
Und was, wenn ich es trotzdem nicht mache? Nicht mitmache. Ohne Aufhebens und große Erklärungen. Ein bisschen vielleicht wie der rätselhafteste Nonkonformist der Literaturgeschichte.
Bartleby, der Schreiber, aus der gleichnamigen Erzählung von Herman Melville, besser bekannt als der Erfinder von Moby Dick.
Bartleby ist in einer New Yorker Kanzlei angestellt, um Abschriften zu machen. Doch immer wieder bekommt sein Chef, wenn er ihm Aufträge erteilt, die irritierende Antwort:
Ich möchte lieber nicht.
Sanft, aber entschieden. Und von niemandem umzustimmen. Für das echte Leben ist dieser Bartleby kaum ein Vorbild. Wer kann sich seine Verweigerung schon leisten? Dennoch hat sie etwas Anziehendes. Denn die Frage, wie weit wir bereit sind, mitzumachen oder eben nicht, diese Frage ist allgegenwärtig. Sie betrifft das ganze Leben, Gewichtiges und Alltägliches. Weltanschauung, politische Überzeugung, Lebensform, Geschmack, Konsum.
Es geht gar nicht anders. Immer verhalten wir uns zu anderen, zu dieser oder jener Gruppe. Community, Bubble. Und sind erst einmal darauf bedacht, nicht herauszufallen.
Aus einer evolutionär gesehenen Perspektive auch sind Gruppen für Menschen wahnsinnig wichtig, eigentlich um zu überleben.
Sagt Selma Rudert, Professorin für Sozialpsychologie an der Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Der Ausschluss aus einer Sippe, einer Jagdgemeinschaft, konnte von der Frühzeit der Menschheit an den Tod bedeuten. Ein Erbe, das fortlebt.
Wenn die Gruppe etwas will oder wir auch nur das Gefühl haben, die Gruppe steuert in eine bestimmte Richtung, dann ist eben da dieser Drang, sich anzupassen und mit der Gruppe konform zu gehen, um nicht anzuecken und zu riskieren, an den Rand dieser Gruppe zu rücken oder sogar vielleicht ganz ausgeschlossen zu werden.
Der Mensch als Herdentier. Aber er ist eben nicht nur das. Beinahe ebenso alt wie die Menschheit ist seine Suche nach Besonderheit, nach dem Eigenen. In der Moderne wird diese Suche zu einem neuen Ideal.
Jean-Jacques Rousseau hält gleich zu Beginn seiner Bekenntnisse, einer monumentalen 12-bändigen Selbsterforschung, fest:
Wenn er auch nicht besser sei als andere, so sei er wenigstens anders.
Rousseau schreibt das kurz vor der Französischen Revolution. Die alte Ordnung zerbricht. Eine neue, bürgerliche Gesellschaft formiert sich. Auf den einzelnen Menschen soll es ankommen, nicht mehr auf seinen Stand.
Doch was bedeutet das genau? Anders sein, das war für Rousseaus Zeitgenossen Immanuel Kant nicht entscheidend.
Sondern vernünftig sein, selber denken. Den Appell:
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen,
erklärt Kant zum Wahlspruch der Aufklärung. Das wiederum war einer jüngeren Generation zu wenig, die für die Geschichte des Nonkonformismus wichtig werden sollte: die Romantik. Die Soziologin Sonja Engel hat dazu geforscht.
Der Stand der Gebildeten wurde neu sortiert. Die, die klassischerweise vielleicht als die Gebildeten gelten, die Philosophen, die während der Aufklärung sehr stark das Vernünftige in den Vordergrund gestellt haben, da zeigte sich die Romantik dann eben schon als Gegenbewegung und sagte, ja, es gibt eben eine Gebrauchsweise der Vernunft, die in der Mittelmäßigkeit endet.
Gegen die Gleichheit, die Aufklärung vertritt, ja durchaus nachvollziehbarerweise, gegen eine feudale Ordnung, haben die Romantiker den Punkt erkannt, dass man gegen die Gleichheit sozusagen auch die Einzigartigkeit des Einzelnen setzen kann.
Dominik Schrage, Professor für Soziologie an der Technischen Universität Dresden. Zusammen mit Sonja Engel hat er ein Buch darüber geschrieben, wie sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein neuer Nonkonformismus zusammenfindet. Ein Buch über das sogenannte Spießerverdikt, die Polemik gegen das Mittelmaß.
Darin wird deutlich, Nonkonformisten müssen sich zuerst darüber verständigen, wie jene denn sind, die sie nicht sein wollen. Die Spießer, die Angepassten, die Philister, wie es damals hieß. Und die Romantiker tun das mit Satire und Karikaturen, mit Musterkarten und Merkmalskatalogen.
Die bekannteste Philister-Satire der Zeit stammt von Clemens Brentano, veröffentlicht 1811. Der Philister, schreibt Brentano, ist ein steifleinener, scheinlebendiger Kerl, der nicht weiß, dass er gestorben ist.
Ordnungsliebend und pedantisch lebt er von der Morgenhygiene bis zur Feierabendbeschaulichkeit dahin. Pragmatismus und Geschäftssinn sind ihm fast eine Religion. Philister könnten einfach nicht begreifen, so Brentano ironisch,
warum der Herr für unsere Sünden gestorben und nicht lieber zu Apolda eine kleine nützliche Mützenfabrik angelegt habe.
Und das Gegenbild zur verknöcherten, fantasielosen Philisterfigur? Sich selbst bezeichnen die Romantiker hochfliegend als
Musensöhne, Begeisterte oder Genies.
Die Antiphilister zeigen immer das Leben, das Lebendige, das, was sich bewegt, das, was in die Zukunft schaut, das, was weltoffen sich zeigt, kreativ, eben viel von dem, was wir vielleicht heute als innovativ bezeichnen würden.
Sagt Soziologin Sonja Engel.
Der Nonkonformismus, wie ihn die Romantik entwirft, ist also nicht zuerst Rückzug oder Verweigerung, wie bei Melvilles Bartleby.
Ich möchte lieber nicht.
Er hat ein utopisches Moment in sich, zielt auf eine Welt, die anders ist. Und, auch das lässt sich hier ablesen, Nonkonformisten wählen sich ihren randständigen Ort selbst. Sie werden nicht zu Außenseitern gemacht, sie wollen es sein.
Was dazu auch gehört ist, dass es auch um das Spiel mit den Hierarchien geht. Also dass das Konforme immer als das Hegemoniale, also als das, was unhinterfragt gilt, dargestellt wird. Und die Abwertung richtet sich nicht immer gegen die, die wir als unten in der Gesellschaft wahrnehmen, sondern es gibt dieses Spiel eben auch andersrum, dass man diejenigen versucht abzuwerten, die oben sind, beziehungsweise noch nicht mal oben, sondern die, die in der Mitte sind.
Die Mitte. In der bürgerlichen Gesellschaft ist sie heute ein uneindeutiger Ort geworden. Man will dorthin und doch wieder nicht. Man würde schon gern zu denen gehören, deren Weltsicht und Lebensart Gewicht haben, möchte sich zugleich aber nicht sagen lassen, im Mainstream mitzuschwimmen.
Doch was heißt es, sich einzubringen? Und welche Rolle haben dabei Konflikt und Konformität? Sehr grundsätzlich hat darüber die Philosophin Hannah Arendt nachgedacht, erklärt Grit Straßenberger. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Bonn und hat eine Arendt-Biografie vorgelegt.
Hannah Arendt hat eine politische Theorie, die Freiheit, Pluralität und Konflikt miteinander verschwistert. Pluralität ist eine ganz zentrale Kategorie für Arendts Denken und Konformismus ist gewissermaßen das Gegenteil von Pluralität, das Gegenteil von Konflikt und damit das Gegenteil dessen, was Arendt mit ihrer politischen Theorie der Freiheit verbindet, nämlich, dass wir uns im öffentlich-politischen Raum in Freiheit und im Konflikt miteinander auseinandersetzen.
Nach Hannah Arendt unterscheiden sich Menschen im Sprechen und Handeln aktiv voneinander, statt lediglich verschieden zu sein. So schreibt es Arendt in ihrem Buch Vita Activa aus dem Jahr 1958. Sprechen und Handeln seien wie Fäden, die in ein bereits vorgewebtes Muster geschlagen werden und das Gewebe so verändern.
Klingt grunddemokratisch. Doch gerade die Staatsform der Demokratie, die so sehr auf Pluralität angewiesen ist, tendiere zur Einheitlichkeit, so Arendt. Sie macht hier eine historische Linie auf. Während Rousseau und nach ihm die Romantik noch das eigene gegen die Gesellschaft verteidigt hätten, habe das politische Prinzip der Gleichheit einen neuen Konformismus gebracht.
Dabei bezieht sich Arendt auf Alexis de Tocqueville, den liberalen französischen Adeligen, der 1831 die USA bereiste und seine Beobachtungen in seinem Buch »Über die Demokratie in Amerika« festhielt. Er bewunderte, wie später Hannah Arendt, die Institutionen des jungen Staatenbundes, auch den Bürgersinn, den er dort vorfand.
Zugleich aber gibt es in der Demokratie für Tocqueville so etwas wie einen konformistischen Individualismus. Und das hängt für Tocqueville sehr eng damit zusammen, dass in demokratischen Gesellschaften die Menschen, wie er sagt, die Gleichheit leidenschaftlicher lieben als die Freiheit.
Der Konflikt als treibende Kraft der Demokratie wird so geschwächt. Ebenso wie die Bereitschaft der Einzelnen, das Wagnis der Öffentlichkeit einzugehen, wie Hannah Arendt es nennt.
Sie definiert Konformismus als die völlige Einstimmigkeit in voller Freiwilligkeit, also die Gewohnheit, sich der Mehrheitsmeinung anzupassen, sich also nicht zu exponieren als Individuum mit einer starken Meinung, sich nicht auszusetzen und sich auch nicht mit anderen auseinanderzusetzen.
Hannah Arendt schreibt über Demokratie, Öffentlichkeit und politisches Handeln Mitte des 20. Jahrhunderts, mit der Erfahrung des Faschismus, der auch eine Art brutaler Konformismus war. Eine Ideologie der repressiven Gleichschaltung der einen und der Verfolgung derjenigen, die er als die anderen definierte.
Wie war diese Brutalität möglich in einer Zeit, die sich doch als aufgeklärt verstanden hatte? Darauf suchten unterschiedliche Theorien Antworten.
Der Sozialpsychologe Erich Fromm etwa diagnostizierte schon Ende der 30er Jahre eine Furcht vor der Freiheit, vor der sich viele Menschen ins Autoritäre, Destruktive oder eben Konformistische flüchteten.
Theodor W. Adorno und Max Horkheimer gingen in den 40er Jahren im amerikanischen Exil der Dialektik der Aufklärung nach und fanden sie im Umschlagen des Vernunftglaubens in die Rationalität des Totalitären. Ihr Buch verhandelt auch ein zweites Thema, das in diesen Jahren die Intellektuellen beschäftigte, die Massenkultur der Moderne.
Medien wie der Film, die Millionen erreichen, Massenmärkte, die ihre Kunden über Konsumversprechen an sich binden, eine Arbeitswelt, die Menschen am Fließband oder im Büro normierte Leistungen abverlangt. Wie lässt sich dagegen individuelle Mündigkeit behaupten?
Adorno und Horkheimer beschreiben in einem langen, fast wütenden Kapitel das, was sie die Kulturindustrie nennen. Ihr Befund ist düster. Die Kulturindustrie betreibe
Standardisierung und Serienproduktion. Sie sei ein Amüsierbetrieb, der alles zur Ware und Kunst zum Konsum mache. Dauerwerbung diene als Psychotechnik, als Verfahren der Menschenbehandlung. Überall, vom Jazz über das Radio bis zum Kino mit seinem Starkult, herrsche Pseudo-Individualität. Die Imitation werde absolut gesetzt. Kurz, Kultur heute schlägt alles mit Ähnlichkeit.
20 Jahre später porträtierte Herbert Marcuse den eindimensionalen Menschen der Industriegesellschaft. Sein gleichnamiges Buch wurde nicht nur in der Studentenbewegung populär. Es untersucht Manipulation und Konformismus. Marcuse spricht von
falschen Bedürfnissen, die das System erst erzeugt und dann befriedigt. So bringt es Menschen dazu, sich im Einklang mit der Reklame zu entspannen, zu konsumieren, zu hassen und zu lieben, was andere hassen und lieben.
Nicht nur die Philosophie, auch die experimentelle Psychologie befasste sich in der Nachkriegszeit mit der menschlichen Neigung zur Anpassung. Berühmt ist ein Experiment des polnisch-amerikanischen Sozialpsychologen Solomon Asch aus dem Jahr 1951. Die Versuchsanordnung ist einfach.
In einer Gruppe sitzen 6 Studenten, die in das Experiment eingeweiht sind, zusammen mit einer echten Versuchsperson. Es ist eine simple Aufgabe zu lösen, erklärt Selma Rudert.
Die haben Linien gezeigt bekommen, also jeweils eine Referenzlinie und 3 andere Linien in unterschiedlicher Länge. Und die Gruppe sollte eigentlich immer sagen, okay, welche dieser 3 Linien, A, B oder C, entspricht denn dieser Referenzlinie? Und das war jetzt nicht besonders schwierig, sondern eigentlich immer vollkommen klar, welche Linie das sein musste.
Zunächst ordnen deshalb auch alle die Linien richtig zu. Dann geben die Eingeweihten in weiteren Durchgängen, nach Instruktion durch das Forschungsteam, alle die gleiche falsche Antwort. Und es zeigte sich, 3/4 der Testpersonen passten sich mindestens einmal dem falschen Urteil der Gruppe an. Nur 1/4 ließ sich nicht beeinflussen.
Und das in einem künstlichen Setting, in dem ein Konflikt mit der Gruppe nicht mit Ausschluss bestraft würde.
Selbst in so einem Kontext, wo die Antwort klar ist, wo die Beziehungen zu den anderen Leuten für mich eigentlich irrelevant sind. Selbst da lässt sich das nachweisen. Dann kann man sich denken, dass wenn es jetzt um mehr geht, also wenn es jetzt zum Beispiel um eine Gruppe geht, die mir wirklich wichtig ist, oder vielleicht auch die Antwort gar nicht so klar ist, dass Menschen dann natürlich noch stärker zu Konformität neigen, also in realistischen Alltagssituationen.
Da wäre er also wieder, der uralte, mächtige Drang zu sein wie die anderen. Darauf antwortet das zeitlose Pathos des Nonkonformismus. Es sind die Unangepassten, die Mutigen, die Störenfriede, die Gesellschaften verändern. Die wie Sokrates unangenehme Fragen stellen oder wie Luther Autoritäten herausfordern, die charismatisch sind, neu denken und anders leben wollen.
Andererseits, nicht jeder, der eine Mode verweigert, ist ein kleiner Luther. Weil Nonkonformismus auch eine Geste ist, mit der man sich selbst auszeichnet, neigt er dazu, sich zu überschätzen. Die Konformisten, die Spießer, das sind selbstredend immer die anderen.
Doch genau darin, in diesen Zuschreibungen und Gesten selbst, liegt die Pointe des Konformismusdiskurses, sagt der Soziologe Dominik Schrage. Es kommt gerade darauf an,
dass zum Beispiel die Unterscheidung Konformismus-Nonkonformismus oder Philister und Genie, dass das nicht einfach Beschreibungen einer existierenden sozialen Ordnung sind, sondern dass die soziale Ordnung sich durch diese Diskurse, durch diese Beschreibungen immer wieder bestätigt und auch verändert. Und das ist ganz wichtig. Das ist genuin modern.
Und lässt sich durch die Geschichte verfolgen. Die langen Haare, mit denen die Bohème um 1900 die Bürger aufbrachte, kehrten bei den sogenannten Gammlern der 60er wieder. Die Hippies teilten die Kritik der Romantik an den Konventionen des Privaten. Der Kleinfamilie zogen sie die Wohngemeinschaft vor. Eine Lebensform, die auch die Frühromantik in Jena bereits erprobt hatte. Die Punks setzten dann wieder der Hippie-Blumigkeit viel Schwarz und Sicherheitsnadeln als Wangenschmuck entgegen.
Woraus auch zu lernen ist, nonkonformistisch ist man selten allein. Auch Rebellen bilden Gruppen und Stilgemeinschaften. Wer dazugehören will, muss sich auch hier anpassen. Und was einmal Gegenkultur war, kann später der neue Mainstream sein. Aus der alternativen Szene sei ein Bionade-Biedermeier geworden, war 2007 in der Zeit zu lesen.
Der Konformismus des Nonkonformismus ist so ein Motiv, das Anfang der Nullerjahre ungefähr auftaucht,
sagt Soziologin Sonja Engel. Die ehemaligen Provokateure der Gegenkultur hatten den berühmten Gang durch die Institutionen angetreten, saßen in Ämtern als Professorinnen, Politiker, Journalistinnen.
Und sie haben neue Ordnungsbilder geprägt. Feminismus wird nicht mehr schräg angesehen. Die Rechte von Minderheiten werden anders debattiert. Zu ökologischer Politik muss man sich mindestens auf dem Papier bekennen.
Kurz, es hat ein Wertewandel stattgefunden. So weit, so normal.
Doch von manchen wird diese Normalität als neuer Konformismus gedeutet. Mehr noch, als Dominanz eines linksgrünen Establishments, das nichts anderes gelten lasse. Und der Rechtspopulismus mache daraus eine wirkungsvolle Unterdrückungsgeschichte, sagt Dominik Schrage.
Genau diese polemische Abgrenzung, wir sind das nicht und das sind die anderen, diese Positionierung, die kann ja unglaubliche Affekte freisetzen. Also eigentlich müssten wir die Herrscher der Welt sein, aber sie lassen uns nicht. Wir sind zu kurz gekommen und so weiter. In dieser Positionierung wird das angereizt und freigesetzt, aber natürlich vollkommen perspektivlos.
Denn diese Erzählung hat sich in einer Art Nonkonformismus-Paradox eingerichtet. Einerseits will sie das Pathos aufrechterhalten, eben nicht zum Mainstream zu gehören, andererseits aber mit dem Anspruch auftreten, die schweigende Mehrheit zu vertreten.
Die Frage, ob die Gesellschaft insgesamt konformistischer geworden ist, lässt sich allgemein nur schwer beantworten. Man mag manchmal diesen Eindruck haben, in einem Medienalltag, der Adornos Kulturindustrie-These direkt in Algorithmen zu übersetzen scheint. Minütlich neue Reklame im Feed, ganz auf uns zugeschnitten. Eigentlich aber höchst standardisiert.
Und, ohne als Reklame daherzukommen, so wirksam, dass wir in unserem Lieblingscafé den aktuellen Instagram-Stil wiedererkennen und auf Instagram die Wohnungseinrichtung unserer Freunde eintreffen.
Es gibt solche Konformitätserfahrungen. Es gibt aber auch neue Spielräume, in denen sich einzelne oder randständige Gruppen Gehör verschaffen können. Und in einer größeren Perspektive, sagt die Sozialpsychologin Selma Rudert, würde man etwa die deutsche Gesellschaft eher einer individualistischen als einer kollektivistischen Kultur zuordnen.
Das darf man jetzt allerdings nicht so verstehen, dass in der einen Kultur alle so ticken und in der anderen Kultur alle so. Also es gibt auch sehr große Unterschiede tatsächlich innerhalb von Kulturen. Also es gibt zum Beispiel auch Unterschiede zwischen Landbevölkerung, Stadtbevölkerung, Geschlechterunterschiede zwischen Männern und Frauen und einfach individuelle Unterschiede.
Wer ist hier der Angepasste? Wer die Individualistin? Wer ist durchschnittlich? Wer unkonventionell? Weil es bei all diesen Fragen um nicht weniger geht als um Identifikation und Identität, sind sie so heiß umstritten. An Sozialfiguren wie dem Spießer oder der Nonkonformistin lässt sich, sagt Dominik Schrage, auch zeigen,
nicht nur die Soziologen und Soziologinnen denken über die gesellschaftliche Ordnung nach, sondern das tun ja die Leute alle. Das ist im Alltag ja präsent, dass die soziale Ordnung tatsächlich etwas ist, wo es verschiedene Visionen von gibt, die miteinander in Konflikt stehen. Und die kristallisieren sich dann an solchen Figuren. Also so soll man sein, so soll man nicht sein, so will man sein oder so nicht.
Dagegen sein aus Prinzip ist kein Wert an sich. Querdenken, das sich nicht darum kümmern will, wie es da eigentlich quer denkt und warum, keine souveräne Haltung. Umgekehrt kann auch eine stille, aber beharrliche Verweigerung, wie jene von Bartleby dem Schreiber,
ich möchte lieber nicht,
einen Faden ins soziale Gewebe schlagen, wie Hannah Arendt es formuliert hat, und dieses Gewebe verändern. Und es stimmt, Nonkonformismus, wie Arendt ihn entwirft, als wirkliches Selberdenken, auch selbstkritisches Ringen um das richtige Urteil, ist ein hoher Anspruch, sagt Arendt-Biografin Grit Straßenberger.
Aber damit verbunden ist die starke Idee, wir Menschen können das. Wir sind darauf vorbereitet. Wir können denken, wir können andere Perspektiven wahrnehmen, wir können unsere Meinung nicht anpassen, sondern wir können unsere Meinung ändern, wenn wir andere Meinungen und Standpunkte gehört haben. Das ist anspruchsvoll, aber es ist den Menschen möglich.
Viel mehr als dagegen sein. Beate Meyer-Frankenfeld ist dem Nonkonformismus nachgegangen. Viele weitere Radio-Wissen-Beiträge zu Kulturgeschichte und Philosophie sind in ARD Sounds zu finden und überall, wo es Podcasts gibt. Und noch ein Podcast-Tipp. Die großen Fragen in 10 Minuten ist in einer Folge auf die Suche gegangen, warum wir heutzutage so laut gegen Entscheidungen aufbegehren oder sie in Frage stellen, aus der Wissenschaft, Politik oder Gesellschaft. Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes.